Und die haben dann gesagt so, nee, also Bitcoin, da habe ich das schon drüber gehört, das kann ich nicht eintragen.
Und da habe ich dann wirklich mich hingesetzt und habe bei der Finanzmarktaussicht 3-mal bis 4-mal in der Woche angerufen. Mhm. Und die haben gesagt, nee, braucht kein Gewerbe für anmelden, das passt nirgendwo rein. Und dann musste sie es eintragen. So, und dann ging es los. Aber das ist so eine Anekdote, wo du sagst, so ja, das ist, ich warte einfach nicht. Und ich sage auch mal zu meinen Leuten, wir warten nicht auf andere Menschen.
Ja.
Wir machen das. Weil andere Leute warten nicht auf der Welt.
So, hallo Erik und mit.
Hi.
Piccolina. Und den musst du kurz vorstellen.
Piccolina ist das. Die sind nicht immer dabei. Und das Lustige ist, ich habe heute schon 2 Podcasts hinter mir. Ich mache da mit Christian Wolf, haben wir auch den Wir on Business Cast. Und wir machen heute 5 Folgen und da 2 haben wir schon weg. Und sie ist immer dabei. Also normalerweise sitzt sie bei mir immer auf dem Schoß. Deswegen, sie ist Podcast gewohnt quasi.
Sehr sympathisch. Ja, herzlich willkommen zum Tell Your Story Podcast, den Podcast von über Macher und Macherinnen. Ich glaube, jeder kennt den Spruch vom Schiffsmechaniker zum Millionär. Oder ich glaube, der
Kellerwäscher, gell?
So rum ist es eigentlich eher Spaß. Also Gründer und Unternehmer, aufgewachsen in Hamburg.
Naja, sagen wir im Norden aber.
Im Norden. Und über Poker zum Thema Bitcoin gekommen.
Ja.
In Österreich.
So habe ich ja Adil kennengelernt, ne? Adil, der ja hier
alles
das
macht,
ganze
ja.
Event macht. Adil kenne ich ja schon seit 20 Jahren. Weil wir damals, vor 20 Jahren, er hat damals professionell Poker gespielt. Vielleicht hat er das noch niemand verraten, jetzt wissen wir es. Und ich war auch in dem Ganzen, weil meine ganzen Freunde alle Poker gespielt haben, professionell. Und ich habe die so ein bisschen das Transaction Management für die gemacht. Und ja, es ist lustig, wie sich dann die Wege dann wieder kreuzen. Man sagt, man sieht sich immer 2-mal im Leben. Also wir waren nie komplett aus den Augen verloren, aber dann war so 10 Jahre lang nicht oder so. Ne? Und dann ist ja er jetzt irgendwie auch super erfolgreich geworden. Und dann hast du irgendwie verschiedene Anknüpfungspunkte und dann kennen wir die gleichen Leute. Und irgendwie über Social Media dann halt immer in Kontakt geblieben. So, und ja, siehst du, und heute sind wir wieder hier.
Und heute wieder hier. Ja, jetzt du hast dich schon richtig losgelegt, super. Also Erik Demuth, Co-Founder von Bitpanda. Und das Beachtliche ist, finde ich auch persönlich, weil gerade bei Lexa Lieben und wir wirklich die Unternehmer und Nehmerinnen, es gibt so wenig, die sowas Tolles geschafft, nämlich eine der größten Krypto-Plattformen Europas.
Ja, und auch Aktien, also generell.
Und Aktien, ja.
Wir kommen ursprünglich zu kleinen Markt, aber halt alles, was
drumherum geht. Ja, ich würde gern mit dir heute über dich auch sprechen, für dich als Mensch, als Unternehmer, sich Dreieck, neben dem, dass man natürlich in einem Gespräch heute fast KI nicht auslassen kann. Wir sind schon ein bisschen warm, trotzdem würde ich gern mit dir eine kleine Wortpaarfrage machen. Das ist so ein Entweder-Oder, da kannst du auch nicht falsch liegen.
Bin ich immer sauschlecht drin, weil ich kann mich immer nie so richtig entscheiden. Aber mal schauen.
Probier was mal.
Ja.
Okay. Risiko oder Kontrolle?
Zuerst Risiko, dann Kontrolle.
Sehr schön. Hamburg oder Wien?
Oh Gott, das ist eine eklige Frage.
Eklige.
Ich habe jetzt 18 Jahre in Wien gewohnt. Ich sag Wien.
Wien.
Ja, Wien ist immer noch eigentlich eine super Stadt. Und das, ich sag dir mal ganz ehrlich, sind beide somit die schönsten Städte im deutschsprachigen Raum. Aber Wien hat das bessere Wetter.
Wachstum um jeden Preis oder Profit zuerst?
Das sind zu absolutistisch. Ich glaube, die Mitte macht's. Also nicht nur Wachstum und dann immer schauen, dass man irgendwann mal Geld verdient. Also was die letzten 10 Jahre der Fall war, wo immer Geld ansammeln, ob das profitabel wird oder nicht, halte ich nicht so viel davon. Nur zu bootstrappen im klassischen Sinne, kommt immer sehr auf die Industrie drauf an und was du genau machst. Ab einem gewissen Zeitpunkt finde ich es auch wichtig, dass man dann, wenn man weiß, es funktioniert, wenn es skaliert und wenn es dann Sinn ergibt, sich Gelder reinzuholen, das dann besser zu skalieren, dann ist das auch die richtige Entscheidung. Also es gibt nicht die pauschale Antwort, weil das ist eine sehr individuelle Thematik.
Verstehe ich total.
Ich glaube aber übrigens, dass durch KI es wieder viel mehr gebootstrappt wird in Zukunft als je zuvor, weil wir mit viel weniger Ressourcen und Manpower Dinge bauen können und Prototypen bauen können und es dementsprechend, glaube ich, später zur Kapital-Injection kommt.
Bin ich völlig bei dem. Wir sprechen bei uns gern intern von den Single-Person-Companies, die wir wahrscheinlich jetzt dann bald sehen.
Ja, gibt's da schon die erste?
Da gibt's die ersten schon, genannt, genau. Pokerface oder klare Ansage?
Klare Ansage immer. Ich bin aus dem Norden, ich bin früher zur See gefahren, wie du schon gesagt, der Schiffsmechaniker gelernt. Sehr klare Ansage, damit jeder weiß, woran er ist.
In Europa gründen oder woanders?
Ach, ist immer so traurig, aber wenn ich heute nochmal gründen würde, dann außer von Europa, natürlich, wenn du ein Produkt hast für den europäischen Markt, dann musst du das hier machen, ganz klar. Ja, wenn du aber ein Produkt hast, sagen wir aus dem Tech-Bereich, was in den globalen Wettbewerb geht, bist du in Europa schlechter von den Ausgangspositionen. Du hast, sagen wir so, hast mehr Gewichte am Bein als woanders. Das heißt, wenn du international in den Wettbewerb trittst, dann hast du meistens nicht gerade den Vorteil in Europa. Wenn du aber sagst, ich baue etwas für Europa oder für den europäischen Markt, dann musst du das lokal ausmachen.
Da reden wir nachher noch vielleicht ein bisschen drüber, weil das ist unser Ansporn auch, dass mehr in Deutschland gründen. Wir haben ein ganz kleines Plus, mittlerweile 96.000 im Jahr. Aber es ist definitiv ein Thema, bin ich ganz arg bei dir. KI als Tool oder KI als Partner?
Schließt sich das aus?
Was ist du darfst beides sagen.
Nee, als Partner, ich finde es super. Also bei mir ist es voll integriert in mein Leben. Haben wir noch mehr?
Nee, ich erzähle euch auf. Das ist, wir sind schon warm, finde ich. Wir wollen den Podcast immer ein bisschen so aufziehen, dass wir das Simon Sinek Talk, den Golden Circle, kennst du bestimmt. Dieses Why, How und What.
Nee.
Ich mache so ein Beispiel, dann mache ich gerne ein Beispiel. Bei Lexware ist unser Why ist, wir wollen Unternehmertum einfach machen. Vielleicht das auch mal mehr wieder gründen. Wie wir das machen, klar, wir versuchen dann einerseits mit unseren Softwarelösungen, aber noch viel wichtiger, mit unserem Tell Your Story Format liegt ja auch viel aus. Sichtbarkeit den Unternehmer geben, den Unternehmerinnen, damit vielleicht auch wieder mehr gründen, damit Vorbilder, du bist eins, da sind, die gesehen werden und was sagt, vielleicht kann ich das eben auch schaffen. Und dann kommt dieses What, was wir tun, da wird es dann Buchhaltung, Rechnungswesen und so weiter. Und mich würde interessieren, wenn du dir über das denkst, was ist denn so dein Antrieb? Du hast gerade gesagt, du hast angefangen, es gab ja schon was vor dem Schiffsmechaniker. Du bist ja irgendwie aufgewachsen
Das war dazwischen.
Mechaniker. Erzähl mal, was dein Warum ist.
Ich habe 2006 habe ich Abitur gemacht. Guck mal, so alt bin ich schon. Ich habe dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Klassentreffen quasi. Und danach bin ich aber zur See gefahren, weil ursprünglich wollte ich mal Nautik studieren und dann Kapitän werden. Und dann habe ich aber gedacht, na Mensch, vielleicht ist es gar keine schlechte Idee. Hat mir jemand einen Tipp gegeben, lern doch erstmal Schiffsmechaniker, bevor du studierst, weil dann lernst du alles im Schiff quasi, wirklich von Grund auf. Und dann weißt du, wie es dir gefällt. Weil sonst hast du das Problem, dass du auf einmal im Studium bist. Und das ist, kann ich jetzt ja quasi generell auf andere Bereiche auch, also muss ja nicht auf Nautik umgemünzt werden, 1:1. Sitzt du dann da ein paar Jahre, hast du studiert und auf einmal kommst du dann quasi aufs Schiff rauf und merkst, das ist gar nichts für dich. Was machst du denn dann? Und deswegen habe ich das gemacht, habe dann direkt nach dem Abitur angefangen, Schiffsmechaniker gelernt, bin dann 2,5 Jahre zur See gefahren auf diesen großen Containerschiffen, mit Hapag-Lloyd übrigens. Also
und Eltern, also hast du einfach dafür entschieden oder kam deine Familie aus der ganzen Ecke oder
wo kommt der Zug her? Und also hier, weißt du, wenn du im Norden groß wirst am Wasser, dann ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, gut, das machst du. Und dann habe dann aber relativ schnell gemerkt, nach der ersten Fahrt, nach 2-3 Monaten, das ist nichts für mich. Und da habe ich echt gehadert, machst du weiter, hörst du auf. Aber irgendwie, warum auch immer, habe ich damals einen Funken Reife gehabt, die ich heute, weiß ich auch nicht, wie es dazu kam, habe ich gedacht, ey Mensch, da lernst du trotzdem so viel, dann hast du erstmal was, das ziehst du jetzt einfach mal durch. Und dann danach kam dieser Gedanke und da habe ich gesagt, an dem Moment, okay, let's go, weil ich war damals jetzt für die zweite Reise und dann war ich da irgendwie, müssen wir über Paris fliegen, nach Aqaba, in Jordanien aufsteigen, aufs nächste Schiff und da war ich echt so fertig, weil ich habe so wie so Heimweh schon gehabt, obwohl es doch gar nicht richtig losgegangen ist und habe ich echt gedacht so, boah, fuck, machst du das jetzt und hab da echt geheult.
Wie alt warst du da?
Wie war ich denn da? 19.
19.
Ja. Und und dann haben dich da meine Mitleute da gesagt, komm, wir ziehen das jetzt durch. Oh ja, ab dem Zeitpunkt war es dann kein Thema mehr. Wusste aber ab dem Zeitpunkt, das ist nicht die Zukunft, in der ich sein möchte. Und dann habe ich irgendwann mal, als ich in Hongkong war, einen Monat am Stück, da war ich in der Werftzeit mit dem Schiff. Und da habe ich zwei Jungs kennengelernt, die haben Auslandssemester gemacht. Das waren Deutsche, die haben in Maastricht studiert, internationale BWL. Und die haben Auslandssemester in Hongkong gemacht. Und ich war immer schon sehr zahlenaffin. Ich habe irgendwie Leistungskurs Mathe gehabt. Und immer sehr interessiert an Finanzen. Und dann habe ich mich mit denen super lange unterhalten, ganz viel, immer Kontakt geblieben, sind heute noch Freunde von mir. Der eine hat übrigens gegründet, hat schon Exit gehabt und und die haben mir das alles erklärt, wie das geht mit dem Studium und dann habe ich mich da irgendwie reingefuchst und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt das.
Mhm.
Und habe ich das fertig gemacht, dann war ich irgendwann im Januar fertig, 2009 und dann habe ich im Februar, nee, schon gar nicht März 2009.
Welche Zeit war dazwischen so?
Habe ich die Schiffssache gemacht, die 2,5 Jahre. Und dann bin ich eben nach Österreich gegangen, nach Wien und habe da angefangen an der WU Wirtschaft zu studieren. Mhm. So Schwerpunkt Logistik und Finanzen und und dann habe ich, und zwischenzeitlich habe ich nochmal 3 Semester Chinesisch studiert, da kann ich gar nichts mehr, ist alles weg. Da war mal zwischenzeitlich langweilig. kurz bevor ich, und dann habe ich nämlich die Firma gegründet und dann war mir sehr schnell nicht mehr langweilig. Also ich habe immer nur nebenbei studiert und ich muss im Nachhinein auch mal sagen, ich habe auf dem Schiff so viel mehr gelernt fürs Unternehmertum als im Studium. Also ich habe im Studium eigentlich für das, was ich heute mache, gar nichts gelernt. Also wenn ich das Studium nicht gemacht hätte, dann wäre es, würde mir, glaube ich, nichts fehlen.
Ja. Also du sagst, dass egal was du da gelernt hast, auch ein methodisches Vorgehen hat dir nicht geholfen. Also
erstmal bin ich, glaube ich, auch so der schlechteste Student überhaupt gewesen, weil ich habe immer nur so, ich hab noch nie ein Buch gekauft im Studium. Wie habe ich denn gelernt? Ich habe immer eine Nacht vorher oder zwei Nächte vorher habe ich angefangen, alte Klausuren online oder so Kontrollfragen durchzuklicken. Und so habe ich das gelernt.
Und hat gereicht.
Und es hat gereicht. Und die meisten Sachen haben mich nicht interessiert. Dann habe ich eine 3 oder eine 4 gehabt oder bin durchgefallen und habe es dann einfach nochmal gemacht. Die Sachen, die ich, weiß ich nicht, Volkswirtschaftslehre, Makro und sowas, das fand ich gut, habe ich eine 1 gehabt. Das waren aber nur eine Handvoll Sachen, ja, die ich gut fand. Und der Rest war so Hauptsache durch, genau wie in der Schulzeit. Und da siehst du auch schon von der Struktur her, ich bin auf jeden Fall nicht derjenige, der dafür geeignet ist, so eine klassische Laufbahn zu machen. Mhm. Machst du das Studium, machst dann Praktikum, gehst dann in die Unternehmensberatung oder sowas in der Art. So, da würde ich halt depressiv werden. Das geht halt nicht, kann ich nicht. Ich glaube, ich bin auch relativ schlecht da drin, etwas zu machen, was mir jemand aufträgt oder wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, bin ich sehr schlecht damit. Ich glaube, vielleicht habe ich so ein kleines Autoritätsproblem, könnte man natürlich auch so sagen. Aber ich habe auf jeden Fall...
Aber auf dem Schiff hast du gerade gesagt, das ist ja eine harte Ansage. Da hast du ja mit Autorität hart zu tun gehabt, oder?
Brauchst du nicht lange diskutieren. Da kriegst du direkt gleich was zu hören. Ja. Und deswegen wusste ich schon, ich muss irgendwas selber machen. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen unorthodoxer sein. Ja, und so ist dann halt irgendwie auch gekommen, ne? Und habe ich immer etwas als nebenbei betrachtet. Und wenn man ehrlich ist, habe ich eigentlich für meine Eltern studiert. Ich habe eigentlich nicht für mich studiert.
Okay, weil die Eltern wollten, der Sohn soll was Vernünftiges machen oder
wie? Die klassische Denkweise ist, naja, das musst du ja so machen, weil dann kannst du ja mal bei BMW oder so arbeiten.
Hast du Kinder?
Ich habe eine Feldtochter.
Ja, das ist auch.
Genau, die richtigen.
Die bleibt immer 2 Jahre alt.
Nee, die wird 6.
Nee, ich meine eher vom Verhalten.
Ach so, ja, bei mir immer, ja, genau. Und die richtigen Kinder, da bin ich noch am Üben. So, also von daher, ja.
Weil das ist ganz spannend, ich frage das deswegen mal, ich habe eine Tochter, die ist 9 und ich verstehe jetzt meine Eltern besser, genau mit diesen, man fällt echt in so ein altes Denkmal schnell zurück, weil man denkt, man sucht ja die Sicherheit fürs Kind, was Vernünftiges machen oder bist du dann selber in so einer Denkhaltung, die eigentlich völlig obsolet ist, soll ja was machen, wo Spaß macht, aber hatten deine Eltern schon sowas mit Unternehmer
drin? Nein, gar nicht.
Wie bekommt dieser Schritt her, das erstmal?
Weiß ich nicht, ich habe irgendwie das immer schon gehabt, ich kann es dir nicht sagen, das war immer schon so, ich habe immer so einen gewissen Antrieb und Drive, deswegen wird mir auch nie langweilig werden, selbst wenn ich Bitpanda irgendwann mal nicht mehr machen sollte. Ich habe jetzt schon 1000 andere Sachen nebenbei, die ich muss eher immer sagen, nee, mache ich jetzt nicht, also immer eher absagen.
Also begeisterungsfähig, wisst ihr?
Begeisterungsfähig nicht, aber mir wird auf jeden Fall nicht langweilig, ich suche mir dann schon meine Sachen. Also ich habe dann meistens immer zu viele Projekte gleichzeitig. Und da musste ich auch mal lernen, dass man einfach einen Fokus einfach setzt. Aber es wird nie so sein, dass ich dann irgendwann sage, ich setze mich jetzt zur Ruhe oder sowas. Das wird nie passieren, niemals.
Hattest du mal Angst bei den ganzen Geschichten? Also gerade bei Gründungen und so weiter?
Ja, ja. Ich habe ja sogar 2018, da habe ich ja schon öfter öffentlich drüber gesprochen, habe ich ja mal einen Burnout gehabt, aber einen ordentlichen. Das hat sich nicht in so einer klassischen Depression rauskristallisiert, wo ich dann nicht aus dem Bett kam, so ganz salopp gesagt, sondern ich habe so Angststörungen entwickelt. Das kam aber eigentlich aus einer, ja, ich will nicht sagen Verlustangst, aber Existenzangst, Angst vor Unsicherheit und dann so eine ganz schlechte Art zu denken, indem ich einfach immer nur Probleme gewälzt habe. Und dann kommst du in so einen ganz schlechten Kreislauf, dann liegst du nachts lange wach, dann hast du wieder Sorgen, dann, ach, was ist wenn? Und dann auf einmal schläfst du wieder schlechter, dann hast du wieder zu wenig geschlafen, das machst du mehrere Tage, dann geht alles runter, dann geht dein Cortisolspiegel hoch, dann Stress, kriegst du körperliche Symptome. Ich habe dann irgendwann hier der größte Muskel hier, der hat 1,5 Jahre hat er gezuckt, aber alle 3 Sekunden, 24 Stunden am Stück, ohne auch, wenn ich jetzt hier gesessen habe, konntest du es von da sehen, ne? So, und das sind so viele kleine Dinge, und du kommst in so einen Teufelskreis dann rein, das wird dann einfach immer schlechter.
Wie kamst du wieder raus? Weil, was du gerade erzählst, vielleicht ganz kurz, weil hier viele Creator und Creatorinnen sind, wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht, auch zusammen mit WeCreate. Und da war ich echt bis heute ein bisschen negativ baff, weil wir kennen das schon von Unternehmern, auch diese Stresssymptome. Ich meine, das ist ja kein Stresssymptom, das ist ja eine ernste Krankheit dann eigentlich, wo man reinfällt. Und da haben wir 150 interviewt sozusagen, die aber alle sehr erfolgreich waren. Also es waren Menschen, die von 3.000 bis 150.000 im Monat verdient haben. Und über 25% hatten Burnout. Das ist eine Quote, die kennen wir sonst aus dem Unternehmertum, aus den Bereichen eigentlich nicht.
Weil es nicht darum ging, dass ich zu viel gearbeitet habe. Mhm. Ich habe danach die Jahre auch jetzt noch irgendwie viel mehr gemacht als damals. Ich wusste nur nicht gut damit umzugehen. Es war einfach eine Art von Überforderung. Also es war nicht die Masse dann, sondern das war, wie ich darüber nachgedacht habe und dass ich mich viel zu stark immer wieder nur auf Probleme fokussiert habe. Und das war ja kein gesundes Reflektieren, um Probleme zu lösen, sondern das war nichts weiter als Probleme wälzen.
Ja.
Und dadurch wird es halt immer schlechter. Das heißt, du musst es einmal lernen, da rauszukommen. Mit einem guten Umfeld geht das, die supporten. Ich habe halt auch unfassbar tolle Mitgründer.
Wer hat dir da geholfen? Also deine beiden Gründer?
Ja, genau. Meine damalige Freundin natürlich auch, Familie. Ich habe auch, interessanterweise vorher schon, bevor das kam, habe ich schon regelmäßig so Psychotherapie gemacht. Nicht, weil ich irgendwie vorher noch irgendwie irgendwas Akutes hatte, sondern weil ich den Tipp bekommen habe, hey, das hilft dir, weil du hast so viele Sachen in deinem Leben, so viele neue Sachen, das hilft dir einfach, Sachen richtig einzuordnen. Das hilft dir einfach in deinem eigenen Wachstum. Und dadurch konnte ich schon relativ früh dann damit arbeiten. Habe da quasi Unterstützung gehabt und irgendwann war dann aber der Punkt, um einmal diesen Teufelskreis zu durchbrechen, habe ich es durch Medikamente hinbekommen.
Will.
Und dann kam dann irgendwann so eine Rationalität wieder rein und dann war over. Und dann war okay. Und dann, es hat dann irgendwann mal so einen Schalter umgelegt bei mir. Und ich kann es schwer beschreiben, aber es ist wie so ein Schalter umgelegt, wo ich gemerkt habe, so, es ist einfach Quatsch, was du hier machst im Kopf.
Ja.
Und dann ging das alles wieder und dann konnte ich auch wieder ganz normal arbeiten. Also ich habe vorher schon immer versucht, was zu machen, aber es ging dann teilweise einfach körperlich nicht und dann war wieder alles okay.
Aber es war das Umfeld, wo dich da rausgeholt hat, weil alleine
ist ganz schwierig. Es ist ein Puzzleteil, also es sind viele kleine Stückchen, die einen rausgeholfen haben. Das Wichtige dabei ist nur, es ist nicht mit sich selber auszumachen, weil mit sich selber auszumachen ist ja der Grund, warum du da überhaupt reingekommen bist. Deine eigenen negativen Gedanken, die du immer wieder im Kreis gedreht hast. Das heißt, professionell jemanden zu haben, mit dem du das sortieren kannst, der dafür ausgebildet ist, ist auf jeden Fall mal ein ganz wichtiges Fundament dafür. Und ich sage immer sehr gerne, das ist ein Investment in sich selbst. Und es ist wie ein Fitnessstudio, es ist das Gym für die Seele.
Ja, aber super reflektiert, höre ich selten so stark. Also raus, das heißt, du hast es auch, bevor das alles war, schon dich damit beschäftigt, jemand gehabt, der schon da geholfen hat, du nennst dich, dich zu sortieren, weil oft zu denken, jetzt geht er zum Psychiater, was ist denn jetzt los?
Nee, nicht Psychiater, also Psychotherapie und Psychiater sind zwei unterschiedliche Dinge. Yes. Der eine ist quasi der Arzt, der dir Medikamente verordnet, und der andere ist jemand, der so ein bisschen, ist wie so ein bisschen wie Physiotherapie, ne? Der das Ganze wieder einrenkt und mit dir zusammen arbeitet, ne?
Mhm. Haben das deine Mitgründer auch erlebt oder war das bei dir nur? Ja.
Nee, die haben es nicht so überlebt. Die haben es nicht so erlebt. Die waren aber auch super supportive, muss man sagen. Also ich habe wahnsinniges Glück und das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Wenn du sowas machst und aufbaust, ich meine, die Firma gibt es seit 12 Jahren, wir arbeiten seit 13 Jahren da dran fast. Das ist dann schon irgendwann ein... Die werden so wie Familie, wo wir sehr unterschiedlich sind. Also wir haben privat sehr unterschiedliche Interessen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt viel zusammen privat machen. Wir haben wie viel Kontakt, aber ich kann mich blind auf die verlassen. Es ist aber eine unglaubliche Vertrauensbasis da zu den beiden. Und zur damaligen Zeit, das war auch so. Also es war nie ein Thema in irgendeiner Form. Die haben einfach so krass supportet. Das war großartig.
Ja, sowas ist ja ganz stark, weil sowas kann ja auch zum Bruch dann führen, gerade wenn man dann einer ausfällt sozusagen. Ja. Gerade in dieser Anfangszeit, das heißt, da war der gerade von Bitpanda.
Vier Jahre war ich keine Anfangszeit mehr, aber.
Das ist ja die ersten 2 Jahre sind immer ganz ätzend, oder beim Startup. Das ist, kann man, glaube ich, so sagen.
In den ersten 2 Jahren wäre es, glaube ich, nicht so gut gewesen, weil das war, aber
Und ich meine, wo du dann gestartet hast, nochmal, da bin ich mal kurz drauf zurückzukommen, in diese Gründung, kam das durch dieses, ich habe das nur mal nachrecherchiert ein bisschen, kam das durch dieses Pokerspielen, wo dich, oder, also es muss ja irgendwo so ein Knackpunkt sein, das mache ich jetzt, oder waren das die zwei Freunde, die du hattest, oder ein Umfeld, also das ist ja schon was, wo nicht so auf der Hand liegt, dass man das startet, vor allen Dingen ist es ja hier, das ist super spannend, bei Camping ist ja auch, es ist ja super reguliert, ist ja dann die Ersten, die es geschafft haben, dann über den Lizenzen zu kommen und so weiter, das ist ja eigentlich was, wo die meisten sagen, lass es.
Ja, genau. Also, das sind jetzt zwei Themenfelder, die wir da aufgemacht haben. Das eine ist, jetzt wo du es sagst, ehrlich gesagt, das Poker hat mir schon sehr viel gebracht, weil beim Poker lernst du, nach Erwartungswerten zu denken. Also du nimmst quasi eine Entscheidung und sagst dir im Nachhinein, guckst du dir das an, ist diese Entscheidung jetzt gut gewesen oder schlecht? Nicht aufgrund des Outcomes, also ob du jetzt gewonnen oder verloren hast, sondern du kannst ja beim Pokerspiel alles in Prozenten einsortieren. Das heißt, du gibst Ranges und sagst einfach so, naja, also das heißt, du weißt zwar nicht, welche Karte kommt, aber anhand dem, was noch da ist, bin ich zu 55% vorne. Das bedeutet, die Entscheidung war die richtige. Da lernst du so einen sehr, sehr rationalen Umgang, Entscheidungen zu treffen und sehr langfristig zu denken. Und die sagen so, na klar, klar kann ich irgendwie zu 60% oder zu 70% die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich kann aber trotzdem viermal hintereinander, kann das trotzdem ein schlechter Outcome gewesen sein, weil das ist einfach die Varianz. Wenn wir die gleiche Entscheidung aber 1000 Mal am Stück haben oder 10.000 Mal am Stück, dann
die Chance.
Sind wir sehr genau bei 70%.
Ja.
So, und diese Denkweise, die habe ich da gelernt durch meine Freunde, durch das Pokerspielen online. Das hat sehr viel gebracht. Und dann habe ich mit einem anderen Freund, wollten wir so mal so ein Projekt machen. Auch, das war so wie so Alternative, damals war es so Crowdfunding, solche Geschichten, wollten wir mal so eine Plattform bauen. Das ist dann aber nichts geworden so richtig, aber da habe ich dann schon meine Erfahrungen gesammelt, wie man gründet, wie man mal eine GmbH macht, wie man das Ganze mal startet, wie man dann auch mit so Behörden und so weiter da umgeht. Ja, und ich bin halt auch jemand,
Und das hat aber nicht abgeschreckt.
Nee, ich akzeptiere einfach kein Nein, wenn es einfach keinen rationalen Grund dafür gibt. Wenn es ganz klare Vorgaben gibt oder physische Gesetze oder was weiß ich und es geht nicht, ja, dann ist es halt so. Ja, oder dann findet man einen anderen Weg. Wenn es einfach nur ist, ja, das haben wir so noch nicht gemacht, das kennen wir nicht, dann ist es für mich kein Grund. Dann sagen wir, dann ist es halt das erste Mal. I don't give a shit.
Ja, ja, geil.
Und genauso war es bei uns auch. Da gibt es eine lustige Geschichte. Wir haben nämlich, wir hatten ja alle kein Geld und wir haben dann gesagt, so, okay, die GmbH-Gründung machen wir ganz zum Schluss, wenn wir das ganze Ding jetzt schon mal den Prototypen haben, damit wir live gehen können. Dann haben wir da ein halbes Jahr lang locker dran rumgebaut. Und dann war das so.
Wie war die aufgeteilt? Also habt ihr verschiedene Menschen gehabt?
Einmal
BWLer oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Paul und ich haben, also wir haben am Anfang mit ihm alles gemacht, natürlich, ne? Aber Christian ist unser technischer Co-Founder. Der hat quasi der Architekt und Baumeister in einem. Obwohl Architekt vielleicht nicht, aber das war und Paul ist einfach der smarteste Mensch, den ich je getroffen habe im Leben, der wahnsinnig schnell denkt. Ich sag immer salopp, ein Autist ohne Autismus. Also es ist wirklich krass, wie schnell der denkt. Und das ist wirklich beeindruckend. Dazu ist er einfach ein sehr, sehr toller Mensch. Ich bin dann einfach immer so der Terrier, der dann einfach sich festbeißt, sagt so, das funktioniert jetzt, ne? Das ziehen wir halt durch. Einfach ein bisschen größer, schneller, weiter. Und das war einfach immer eine ganz gute Kombo, die wir da gefahren haben. Auf jeden Fall sind wir dann fertig gewesen, haben dann die GmbH gehabt und wollten dann live gehen und starten. Und dann gibt es, wenn du dir das einträgst, dann gibt es in Österreich die Diplom-Rechtspfleger. Und die haben dann gesagt so, nee, also Bitcoin, da habe ich das schon drüber gehört, das kann ich nicht eintragen. Das geht diese, also, war Schwachsinn, weil. Aber nee, was willst du denn jetzt dagegen machen? Wenn sie es nicht einträgt, ist die GmbH nicht eingetragen. So, und dann hat er gesagt, nee, das gebe ich jetzt mal an die Finanzmarktaufsicht. Das ist quasi die BaFin in Österreich.
Ja.
Und dann, und ich wusste aber von dem, was ich davor gemacht habe, da haben wir mal was eingereicht und wir haben, glaube ich, ein Jahr und einen Monat später eine Antwort bekommen. Und ich habe gesagt, also machen wir auf gar keinen Fall wieder. Und da habe ich dann wirklich mich hingesetzt und habe bei der Finanzmarktaufsicht dreimal bis viermal in der Woche angerufen. Irgendwann war
der Terrier.
Ja, irgendwann musste ich mich nicht mal mit Mama mehr sagen, Herr Demuth, ich weiß schon Bescheid. Und wir haben dann nach 9 Wochen eine Antwort bekommen. Und das ist für damals, ne? Und wir haben gesagt, was auch korrekt war, wir sind nicht zuständig, da gibt es keine Regulierung, das passt alles. Und dann ging das wieder zurück an die Dame und die hat gesagt, und die war dann, hat es persönlich genommen, ne? Und hat gesagt, nee, also das geht nicht. Also dann, das müssen wir jetzt auch bei der Gewerbebehörde, wo das jetzt einkategoriert wird, das geht ja auch nicht. Ich habe das gleiche Spiel wieder bei der Behörde gemacht, die waren schneller. Aber nach 2 Wochen habe ich dann eine Antwort bekommen, nachdem ich die jeden Tag terrorisiert habe. Und die haben gesagt, nee, braucht kein Gewerbe für anmelden, das passt nirgendwo rein. Und dann musste sie es eintragen. So, und dann ging es los. Aber das sind so eine Anekdote, wo du sagst, so, ja, das ist, ich warte einfach nicht. Und ich sage auch mal zu meinen Leuten, wir warten nicht auf andere Menschen.
Ja.
Wir machen das. Wir zwingen Leute zu einer Antwort, wenn wir auf die sind. Oder wir finden Wege, es hinzubekommen. Aber wir sind nicht in der Warteposition. Die Warteposition bedeutet immer, dass du hinten dran bist und verlierst. Weil andere Leute warten nicht auf der Welt.
Nee, das stimmt. Der Marc wartet eigentlich nicht. Und ist es dann Ausdauer? Also auch wenn es sehr schnell ist, was du beschreibst, oder ist es dieses Mut haben, an was ranzugehen, wo die meisten mal schon sagen, kann man eh vergessen?
Ja, Ausdauer.
Reichelt dich da stärker aus?
Es ist, glaube ich, eine sehr starke Hartnäckigkeit und eine Resilienz, die du dir da angewöhnst. Also das ist dann einfach so, ich habe für mich eine Antwort gefunden und der andere muss mir erstmal beweisen, dass ich da falsch liege quasi. Und wenn er das macht, dann sage ich, okay, da akzeptiere ich das, dann ist es so. Dann finden wir halt eine andere Lösung oder wir müssen das Projekt irgendwie canceln. Aber wenn nicht, dann setze ich mich halt durch.
So. Führst du auch so? Also wie Leute wart ja zu der Zeit, wo du die schlimme Phase hattest, den Burnout, also nach den 4 Jahren, wie viele Menschen haben da für Bitpanda gearbeitet?
Oh, zur damaligen Zeit kann ich nicht mehr sagen, wie viele das waren. So 18, vielleicht so 100 Leute oder so waren wir da. Oder weniger, vielleicht die ganze Mal weniger. Nee, wir waren weniger, sicher weniger. Jetzt sind wir 900.
Und wie war da so wie wird geführt bei Bitpanda? Ist es der Stil, den du beschreibst? Also dieses Geschwindigkeit first sozusagen? Und kann man,
gibt also Geschwindigkeit ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Ist sehr unterschiedlich. Also ich bin ja auch kein CEO mehr.
Ja. Also bis letztes Jahr, August dann halt, da warst du ja in der Rolle.
Ja, bis November.
November.
Ja, ich bin aber das Jahr davor schon immer viel stärker Außenminister geworden.
Okay.
Also meine Rolle hat sich auch mit jedem Jahr in der Firma eigentlich geändert.
Loslassen fällt dir leicht? Wird man, von Außenperspektive sieht es dann so aus, ne? Jetzt bist du das gemacht, dann da raus.
Also ich glaube, das Schwierige, also wenn du am Anfang die ersten Jahre alles alleine machst, zu dritt,
ja,
dann der erste Schritt, dass dann Leute reinkommen, mit denen dann zu arbeiten und Sachen komplett zu übergeben, ist sehr schwierig. Das braucht sehr viel Zeit und auch so Trial and Error.
Ja.
Das ist dann für alle nicht so ganz einfach. Der Schritt geht, dann gibt's, glaube ich, so den Schritt, wo du, weiß ich nicht, nachher so an die, ja, sagen wir bis 20 Leute, dann hast du nachher so bis 50 oder sowas, wo es dann, das ist, glaube ich, so die schwierige Phase, wo du dann wirklich lernen musst, mehr abzugeben, so 50 bis 100, wo du wirklich sagst, okay, die machen das alleine und du involvierst dich da jetzt mehr oder weniger nicht. Und wenn du das jahrelang gemacht hast, da rauszugehen, ist dann wirklich nicht easy. Aber sobald es dann mal hinbekommen hast, ist es gut. Die Gefahr ist dann aber, wenn du dann zu schnell wächst, was bei uns zum Beispiel auch der Fall war, sind wir von 300 auf 1000 oder sowas, sind wir da, glaube ich, irgendwie in 1 oder 2 Jahren gegangen oder sowas. Nee, das ist viel zu schnell gewesen. Dass du dann irgendwann den Überblick verlierst, beziehungsweise zu hand-off wirst bei bestimmten Bereichen, wo du aber trotzdem noch mit involviert sein solltest.
Und das ist genau das, ich glaube, da gab es ja auch bei euch mal auch Stellenabbau und so weiter. Man kennt es ja oft, wenn man es eben zu schnell hochskaliert, also gerade mit
Das ist lustig. Ich habe nämlich heute früh in dem Podcast mit Christian haben wir genau das nochmal aufgedröselt. Und es war nämlich so, 2020, 2021, da haben wir 3 Fundraisings gehabt, haben irgendwie 500 Millionen Euro aufgenommen oder so, insgesamt. Krasse Zeit, unfassbares Wachstum, kommst aus einer Covid-Zeit, auf der ganzen Welt gab es immer ein Stichwort und das war immer so War for Talent. Also jeder hat versucht zu hiren wie bescheuert.
Ja.
Im Nachhinein wirklich bescheuert. Mhm. Aber zur damaligen Zeit, da kannst du auch in die USA gucken, da kannst du Microsoft angucken, da kannst du Meta angucken, Google. Alle haben den gleichen Fehler gemacht. Alle haben zu schnell zu viele Leute eingestellt. Das ist super ungesund gewesen für alle Beteiligten. So, da kamen wir dann her. Dann kam 2022, du hast aber mal krasse Pläne gehabt, wahnsinnig viel Geld. Und wollte es einfach komplett durchstarten oder weiterbauen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Hast dann 2022 im März, glaube ich, den Ukraine-Krieg gehabt, der begonnen hat. Du kamst aus einer Negativzinszeit, wo du der Bank Geld geben musstest, weil du dein Geld dort hattest, zu 3 Monate später, so schnell gab es noch nie einen Zinsanstieg in der Welt.
Absolut, ja.
Absolut. Die ganze Welt hat sich auch immer gedreht.
Ja.
So, auf einmal war aber nichts mehr von den Plänen, die wir davor gemacht haben, oder nicht nur wir, sondern sämtliche Firmen in der Welt, wie zuvor. Das heißt, du musst das alles ändern. Und dann haben wir einen sehr guten Rat bekommen von unseren US-Investoren. Die haben gesagt, ey, wenn sowas passiert, schau, dass du einmal einen, wie sagt man so, significant cut machst, einmal Layoffs, auf gar keinen Fall mehrfach, auf gar keinen Fall. Und das haben sehr viele falsch gemacht und da bin ich sehr froh über den Tipp, dass wir es nicht gemacht haben. Du fängst an, ja, da musst du mal 10% abbauen, 3 Monate später nochmal 10%, halbes Jahr später nochmal. Wenn das passiert, passiert mental bei deinen Mitarbeitern Folgendes, dass du immer einen Unsicherheitsfaktor hast.
Ja.
Es ist Du kannst nie frei arbeiten. Die besten Leute, die sich sowieso aussuchen können, verlassen dich sehr wahrscheinlich.
Ja.
Das heißt, du machst einmal den harten Cut, einmal Pflaster abreißen, so makaber es klingt. Dann hast du 3-4 Monate Unruhe und danach können alle wieder anfangen zu arbeiten.
Ja, Neustart quasi.
So, und so war es dann im Prinzip auch. Ja.
Wie sah der Cut aus?
Also es waren knappe 30%, glaube ich.
Ja, das ist ein...
So, und jetzt kommt aber mein Punkt, den ich machen würde.
Ja.
Er wäre niemals so krass gewesen, dieser Cut, wenn nicht in den Jahren davor dieses Extreme gewesen wären, wo so overhired wurde auf der ganzen Welt, was wir auch mitgemacht haben.
Ja.
Und dann ein Jahr später dieser komplette Cut in die andere Richtung, also dieser komplette Change in die andere Richtung. Und das hat es natürlich so schnell und so krass gemacht.
Mhm.
Aber nicht nur bei uns, wie gesagt, das war ja in den USA genau das gleiche Problem. Und das war natürlich ein großer Einschnitt. Also das war, glaube ich, das größte Learning. Und das war für alle Beteiligten sehr schwierig. Aber danach, das war das Gesündeste, was für die Firma passieren konnte. Weil da sind wir so richtig, richtig erwachsen geworden. Weil wir haben es geschafft, aus eigenen Antrieb heraus, ohne irgendwie Geld aufzunehmen oder sowas, haben wir es dann hinbekommen, das komplett umzudrehen. Und hatten dann, glaube ich, nur 2022 waren wir negativ. Das heißt, 2017 oder 16 bis heute sind wir jedes Jahr außer 22 profitabel gewesen. Also selbst 23,
ja,
die ganze
stark.
Industrie da unten war,
in den Markt,
ja. Haben wir es dann wieder hinbekommen, profitabel zu werden. Und das war dann aber auch gleichzeitig, also es war größte Learning, es war größte Krise und gleichzeitig war es dann langfristig gesehen unser größter Erfolg auch.
Mhm. Und das kann ich nur bestätigen, selbst bei uns genauso, das war ein War for Talents überall und da kann man fast einen kleinen Winkel jetzt zu KI schlagen, ne? Wie wenn man auf jetzt auch Leute guckt, wie stelle ich mir bei Bitpanda vor? Also jetzt bist du nicht mehr CEO, weiß ich schon, aber kriegst du das noch mit? Wirkst du da rein?
Ja, klar.
Sagen auch, was heißt denn das jetzt auch für
Jobs
und so weiter?
Wir haben ja eine Schweizer Holding
drüber
und die ganzen Countries, die wir dort haben. Und der Aufsichtsrat in der Schweiz ist ein Executive Role. Das heißt, ich bin noch im Unternehmen drin. Das ist nicht hier klassisch im Deutschen eine Aufsichtsrat.
Okay.
Sondern das ist eine Executive Role. Das heißt, ich bin da noch voll drin. Und sehr zum Leidtragen unseres CEO.
Wollte ich jetzt gerade fragen.
So, und wir arbeiten schon seit 6 Jahren zusammen, also der ist da schon abgehärtet.
Der kennt dich und weiß,
der ist schon abgehärtet.
Wie du sprichst.
Ja, schau, es gibt so eine Handvoll Leute, mit denen spreche ich einfach so, wie ich auf dem Schiff
gelernt habe. Braucht man aber auch, oder?
Wie ich es auf dem Schiff gelernt habe zu sprechen. Und mit den anderen Leuten spreche ich natürlich nicht so. Aber ja. was war die ursprüngliche Geschichte? Da wollte ich nämlich was zu sagen.
Also wenn du wie du reinwirkst jetzt gerade auf KI, wenn man auf KI Menschen guckt,
genau.
und was heißt das dann auch für eine Firma wie bei euch?
Also das ist ja immer, sagt man mal, ja KI und dann gibt's weniger Arbeitsplätze und Stellenabbau. Bisher kann ich das nicht bestätigen. Bisher sind dadurch keine Arbeitsplätze bei uns weggefallen. Im Gegenteil, es ist eine unfassbare Effizienzsteigerung.
Mhm.
Ich kann dir mal ein paar Zahlen geben, die ganz interessant sind. Das muss ich mal ganz kurz überlegen. Also nur von unseren Developern. Also wir haben ein paar hundert Developer und sämtliche Developer, alle, seit Anfang des Jahres sind jetzt, arbeiten mit KI beim Coden. Alle. Wir haben eine Output-Steigerung von, 154%.
Wow. Und aber
rein bei den Programmierern.
Kam das von den Entwicklern oder hast du oder CEO reingewirkt?
Nee.
Das ist immer die spannende Frage.
Also, wir haben einen wahnsinnigen Vorteil, wahnsinniges Glück gehabt, weil wir eine Entscheidung vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren, ich glaube vor 2 Jahren getroffen haben, dass unser CTO, also mit dem ich ja gegründet habe, technischer Co-Founder,
der Christian auch heißt,
so ein fleißiger, unfassbar bodenständiger Typ und einer der besten Tech-Leute, glaube ich, in Europa, also da kann ich mir wirklich glücklich schätzen. Und der ist ein super Tüftler, aber ist jetzt nicht so die größte Granate, um ein paar hundert Leute zu managen.
Mhm.
Aber Tech alles voranzutreiben, super. Das heißt, er wurde unser Chief Scientist Officer quasi. Also der hat dann vor 2 Jahren angefangen, sich voll und ganz ein Team aufzustellen und nur AI zu machen. Also es ist quasi unser AI-Team aufzubauen. Das heißt, da haben wir damals schon 10 Millionen zur Verfügung gestellt. So, das heißt, das haben wir schon seit fast 2 Jahren. Es ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn du jetzt hingehst und sagst, guck mal, der Typ.
Hat er das in Team gemacht oder nebendran aufgebaut?
Nee, also innerhalb der Firma und die haben
also
dann,
alle mit
die haben
rein,
quasi, so. Ja, die hatte quasi ein eigenes Team gehabt und die haben dann Sachen umgebaut. Das heißt, interne Prozesse und Operations einfach optimiert mit AI und einfach effizienter und schneller gemacht. Dadurch haben wir aber schon seit 2 Jahren krasses Know-how da in der Firma von demjenigen, auf den alle hören und der einfach echt ein Role Model ist. Ist natürlich jetzt viel einfacher zu sagen Anfang des Jahres, hey, guck mal, dieses AI-Team, was wir in der Firma haben, das zeigt euch jetzt mal, wie wir das jetzt umstellen können.
Ja.
Weil du brauchst in jedem Unternehmen, kann ich dir eine Sache sagen, und bei uns war es ganz genauso. Ja, fang doch an mit AI zu coden oder mit Claude. Und sagt jetzt so, ey, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich weiß, ich mache das seit Jahren so. Ich hau die Dings vor, dass sonst ein Task habe ich in 5 Minuten fertig und
ja.
Unterhalte mich mit einer Viertelstunde mit AI und diskutiere darum, bis ich zum gleichen Output komme. Fair point bei ja. vielen Punkten. Erstmal wird es jetzt jeden Monat besser und besser. Aber du brauchst immer den Aha-Effekt.
Yes.
Das heißt, die Teams gehen hin und zeigen dir einfach, den anderen Teams lösen einfach Probleme. Und jeder, der dann einmal diesen Aha-Effekt hatte, hat gesagt so, I'm in. Und jetzt musst du niemanden mehr überzeugen, jetzt machen das alle von ganz.
Das finde ich ganz, ganz wichtig, was du gerade sagst, weil ja. das ist auch, was wir bei uns auch bei Lexi immer wieder suchen, genau, das sind ja Vorbilder wie im Unternehmertum, ja. brauchen wir genauso Vorbilder, aber auch intern, auch bei größeren Organisationen, wenn man nicht sieht, das ist wirklich besser. Und vor allen Dingen, wenn es einfach gefühlt auch selber angreift, oder? Wenn man das Gefühl hat, auch als Entwickler, Entwicklerin vielleicht, oh Mann, jetzt kann das plötzlich irgendwie ein Claude Code oder welches auch immer man nutzt. Und was, Frage an dich noch, was wir bei uns manchmal sehen, der Anspruch geht sehr hoch, wenn es auf die KI geht. Die muss dann plötzlich 100% können, wo man vielleicht selber in den Teams die gar nie so erreicht hat. Also der Anspruch wird so ungleich an die KI, das erlebe ich fast in allen Bereichen. Weil wir haben es gerade von Entwicklung gesprochen, das gilt ja auch für irgendwelches Funnel-Optimierung, weiß das ich, Google Gaio und so weiter. Also es gibt ja keinen Bereich, der nicht betroffen ist. Das ist Entwicklung ist halt natürlich sehr, sehr nah.
Also es ist ja so, in der Softwareentwicklung vor allem hast du ja, ich sag mal Softwareentwicklung, aber ich plädiere ja eigentlich dafür, dass jeder, egal in welchem Bereich, AI first nutzen soll.
Ja, auch im Marketing. Total.
Völlig egal wo.
Ja.
Aber im Coding zum Beispiel ist es so, dass die Leute einfach sehr viel vorbereiten und Code wird quasi zu Commodity.
Yes.
Code wird geschrieben in einer Geschwindigkeit, die absurd ist, und dann die Nachbereitung ist nochmal ein bisschen mehr Aufwand, um das dann alles zu reviewen. Da aber so eine krass andere Geschwindigkeit reinzubekommen. Wir haben zum Beispiel jetzt nochmal ein anderes Ding gemacht. Wir haben jetzt einen Test gemacht mit einem kleinen Team. Und da habe ich gesagt, ich will, dass dieses Team einfach komplett ausgekapselt wird. Also die können komplett rogue gehen. Die machen einfach was. Die kriegen quasi ein Projekt. Und wie sie das umsetzen, ist mir scheißegal. Und die machen quasi Vollgas AI und probieren einfach mal aus, wie so ein wirklich so ein Testpilot.
Ja.
Und da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt in den nächsten Monaten bei rauskommt, wie schnell die quasi sowas umsetzen können, weil das ist ein Projekt, was ich für ungefähr seit 4 Jahren haben möchte, aber war nie die Ressourcen dafür da. Und übrigens, Coding im AI, also durch AI-Coding, so viele Sachen, für die nie Zeit ist, die immer hinten geschoben werden, so ja, so Optimierungssachen, die seit einem Jahr im Backlog sind, die werden auf einmal zack weggearbeitet.
Ja. Ja.
Das ist genial. Ich sage aber auch gleichzeitig, egal in welchem Bereich, AI first, wirklich, es ist eine Effizienzsteigerung und man muss es so vergleichen. Stell dir vor, wir haben Ende der 90er, das Internet kommt jetzt gerade und entweder du bist jetzt vorne da dran und es ist noch nicht alles umgestellt, aber wenn du jetzt schon lernst, damit umzugehen und jeden Monat kommen neue Sachen raus, dann bist du in einem Jahr, in 2 Jahren auf dem Level, von dem träumst du heute noch nicht mal. Und andere Leute machen es nicht. Und das ist einfach ein Riesenhebel. Das heißt, es ist ja auch immer, man ist ja auch immer ständig ein Wettkampf, auch als Angestellter mit anderen Leuten.
Ja.
Sich selber da zu hebeln und sich dahinzusetzen und auszuprobieren. Es ist wirklich ausprobieren, learning by doing. Es gibt nicht dieses Ding so, ich mache jetzt mal einen Kurs und dann mache ich das nach, sondern probiert Sachen aus, dann hast du das eine gemacht, auf einmal kommst du dann zum nächsten,
das ist so schön, dass du das sagst.
Es gibt keinen Leitfaden. Es ist wirklich so, man taucht rein.
Ja.
Ich habe einen anderen Freund, der gar nicht aus dem Tech-Bereich kommt, aber der will eigentlich immer was machen und der ist eigentlich unzufrieden in seinem Job. Oh, ich habe gesagt, André, eigne diesen Skill an. Ja, was mache ich denn damit? Ich kann es dir nicht sagen und du wirst es, niemand weiß es jetzt, aber ich kann sagen, ich verspreche dir eine Sache. Sobald du verstehst, mit diesen Tools umzugehen, wirst du auf die Ideen von ganz alleine kommen. Du wirst die banalsten Sachen machen am Anfang und dann irgendwann geht dir ein Licht auf, sagst du, das kann ich doch damit auch machen, was noch niemand vorher irgendwie hatte in deinem Umfeld. So wird es passieren und so passiert es auch gerade.
Also sprichst mir wirklich aus dem Herzen, weil wir sagen das auch mal den Unternehmer, Unternehmerinnen, die sind ja meistens auch viele Solo-Selbstständige, die haben ja gar keine Mitarbeiter, wir nennen das Lena-Prinzip intern, also die KI kann quasi zum KI-Co-CEO werden, helfen wirklich, was neu zu machen, aber es gibt da noch nicht diese Role Models. Es gibt nur eins, machen, machen, machen. Keine Angst davor haben, sondern loslegen und dann lernen, eigentlich wie schon immer. Das ist halt mit oder ohne KI. Das ist eigentlich das Unternehmertum pur. Und genau, was du beschreibst, würde ich total unterschreiben.
Es gibt aber auch ein geiles Negativbeispiel. Habe ich gestern drüber gesprochen. Guck dir mal LinkedIn heute an. Weißt du, vor 2 Monaten gab, also es gab doch im Februar, war doch ein großer Hype um OpenClaw, ne? Also die ganzen AI-Bots. Und die haben doch dann mit Moldbook ein eigenes Social Media, also quasi wie so hat Facebook, aber nur die KI untereinander.
Ja, Agenten untereinander gequatscht haben.
Ey, mach mal LinkedIn heute auf. Wenn du LinkedIn heute aufmachst, dann ist LinkedIn nichts weiter geworden als eine Pinnwand für KI-Texte und darunter die Kommentare wieder KI-Texte. Also im Prinzip sind die Account-Besitzer nur die, die eigentlich die KI-Texte übertragen und eigentlich unterhalten sich KIs untereinander.
Mhm.
Also so gesehen ist, ich mach LinkedIn
von
noch auf.
Das ist immer die Frage, ist es so ein Pendel, der sich in eine Richtung bewegt, schwingt sich es wieder ein? Aber ja, klar, ich meine, das haben wir immer. Jede Technologie hat ja leider immer so diese, auch eine Schattenseite vielleicht. Aber vielleicht ist es auch, dass Menschen partizipieren können, die vorher nicht so gut texten können. So könnte man ja auch argumentieren, die jetzt in der Lage sind, es besser auszudrücken, was sie vorher vielleicht gar nicht so...
Ja, aber wenn du schon, also wenn man so ein bisschen da drin ist, dann siehst du ja sofort, was ein KI-Text ist, ne?
Ja,
also so ein
bisschen erkennt man, so war schon schwer geworden, ne? Das ist wie bei Bildern.
Ja.
Aber ich würde so viel gerne fragen, aber jetzt, ich muss langsam auf die Zeit wieder schon gucken. Jetzt habe ich gerade, was du noch mit KI machst, aber das werde ich das nächste Mal tun. Vielleicht trifft man sich mal wieder dazu, das interessiert mich auch noch. Aber was ich von dir wissen würde gern, ist, die frage ich halt immer, die Frage in unserem Podcast auch.
Aber das seht ihr mal ganz kurz. Ich habe zum Beispiel den ganzen Februar habe ich mich fast eingesperrt und habe, ich kann gar nicht coden. Ich habe nie coden gelernt.
Also gar nicht mit Informatik auch?
Gar nichts. Wie gesagt, ich bin der Terrier. Ich bin nicht der... Und ich habe mich hingesetzt und habe dann selber angefangen, damit Ideen und kleine Projekte zu machen. Und ey, auf einmal merkst du, es funktioniert. So, also ein paar Stunden hast du 15.000 Zeilen Code. Auf einmal drückst du da rum, auf einmal so, wait, das funktioniert. Ich habe da gerade die Anbindung gemacht und habe dann irgendwie so Trading-Bots gebaut. Alles wirklich ganz unnötige Sachen. Und das ist ein Skill. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, egal wie groß das Unternehmen ist, dass die Führungskräfte, die C-Levels anfangen, das selber zu machen. Weil du kannst nicht von anderen Leuten verlangen in der Theorie, weil du sagst so, ja, jeder soll jetzt mit KI arbeiten, sondern, ey, du musst es vorleben.
Total.
Und ich sag dir eine Sache, wenn dann auf einmal die Programmierer sehen, dass der Typ, der vorher irgendwie kaum sein Word richtig bedienen konnte, auf einmal selber irgendwas gebaut hat, so eine kleine App oder so gebaut hat, dann kannst du aber eine Sache glauben.
Dann kommt Geschwindigkeit.
Da sagt er auch so, also wenn der Typ das kann,
dann kann ich es.
Die Futter lasse ich mir nicht vom Brot nehmen.
So. Aber da bin ich völlig bei dir, mache ich auch. Vielleicht mache ich ja zum Leidwesen wieder, weil ich bin da auch sehr, also vielleicht auf gewisse Art verspielt. Aber ich glaube, das braucht man, dieses einfach machen, auch vorleben, auch das. Und jetzt geht's ja auch. Man kann plötzlich Dinge tun, wo man vielleicht vorher gar nicht konnte. Wenn über dich mal ein Film gedreht werden würde.
Ich hoffe nicht.
Aber was wäre der Titel, wenn du dir aussuchen darfst?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Komm mal, das sind so.
Nicht einfach Beat Panda oder sowas. Also du bist ein Role Model, also musst jetzt auch. Du liegst ja ganz nah, dass mal irgendwas gemacht wird darüber.
Nee, aber das sind
hoffe ich sogar.
Das sind so narzisstische.
Nein, das ist doch was, sehe ich nicht so. Du bist ja ein Vorbild als Unternehmer. Also das, was du da geschafft hast, auch mit deinen beiden Mitbringern, ist doch was.
Das Einzige, was ich im Prinzip, wo ich einfach immer drauf Wert lege, jetzt unabhängig von so einem Film ist, ich finde es einfach sehr wichtig, dass Menschen sich nicht so schnell einschüchtern, das ist das falsche Wort, aber abschrecken lassen. Abschrecken lassen von Bürokratie. Abschrecken lassen von großen Strukturen, abschrecken lassen von, ach, das haben wir noch nicht gemacht, das können wir nicht. Einfach so ein bisschen so eine Naivität reinbekommen. Einfach sagen, so, probieren es einfach aus, was soll denn passieren?
Ja.
So, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich einfach eine Erfahrung gesammelt habe, die ich sonst nie gemacht hätte, die ich auch theoretisch nicht lernen kann.
Und was bei dir ein schöner Titel ist, ist doch super, was du gerade beschreibst. Das ist aber, Unternehmertum.
Aber das ist...
Wir sagen immer einfach machen.
Ja, einfach keine Angst davor haben. Und das Schöne ist, das Wichtige ist, nicht Angst davor zu haben, was sein könnte und die Unsicherheit und wenn es nicht klappt und was mache ich dann und dann scheitere ich und dann habe ich irgendwie keinen Job oder was weiß ich, sondern Vertrauen in die eigene Fähigkeit zu haben, ist die wirkliche Sicherheit im Leben. Es ist nicht der Karrierepart, weil auf einmal kommt irgendeine krasse KI-Anwendung und dann gibt's da ein komisches Unternehmen, wo du jetzt bist gar nicht mehr.
Ja.
So, das kann einfach passieren. So, es ist nicht dein Verschulden, aber du selber bist die Sicherheit, deine Fähigkeit. Und das ist etwas, was wir, das lernen wir in der Schule nicht, weil wir zu Robotern eigentlich ausgebildet
werden. Da kann man nicht dazu, ja, absolut.
Wir müssen einfach lernen zu sagen, wir sind die Sicherheit und egal, wie sich die Welt verändert, wir sind anfassungsfähig und dementsprechend
gestalten.
Nehmen wir die neue Veränderung halt auch an.
Ja, super.
Ja?
Erik, vielen, vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht. Sie hat noch echt weiterreden können, hat noch genügend Themen, aber jetzt ist die Zeit leider rum. Ich danke dir vielmals, auch dass du da offen auch über dich ein bisschen erzählt hast. Es ist super spannend, dich als Mensch ein bisschen mehr kennenlernen zu dürfen. Danke dafür. Danke,
ja.
Und ich hoffe, dass die zugehört haben, vielleicht auch mal sagen, das, was der schafft, naja, ob man das jetzt genauso schafft, aber ich glaube, das ist ein super Tipp zu sagen, einfach machen. Scheitern gehört dazu, aber loslegen, das ist das Erste und das Wichtigste. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, Erik.
Ja, vielen Dank.